Gott findet meine Seele Ruhe. Von ihm kommt meine Rettung. Er allein ist mein Fels und meine Rettung, meine Festung, sodass ich sicher nicht zu Fall komme. Wie lange noch wollt ihr anstürmen gegen einen einzigen Menschen? Wie lange wollt ihr ihn umbringen wie eine schwankende Wand, wie eine Mauer, die gerade einstürzt? Nur darauf sind sie aus. Ihn aus seiner Höhe herabzustürzen, sie haben Gefallen an der Lüge, mit ihrem Mund sprechen sie Segensworte, aber im Inneren fluchen sie. Komm doch bei Gott zur Ruhe, meine Seele. Ja, bei ihm finde ich Ruhe. Er allein ist mein Fels und meine Rettung, meine Festung, sodass ich nicht zu Fall komme. Bei Gott ist meine Rettung und meine Würde, mein starker Fels, meine Zuflucht, alles ist bei Gott. Vertraue auf ihn alle Zeit, ihr Leute. Schütte dein Herz bei Gott aus, Gott ist unsere Zuflucht. Nichts als ein Hauch sind die Menschen, ein bloßes Trugbild die Mächtigen. Auf der Waagschale schnellen sie in die Höhe, alle zusammen sind leichter als ein Hauch. Setzt euer Vertrauen nicht auf Erpressung, nicht in leere Hoffnungen, in Ausbeutung. Auch wenn der Reichtum zunimmt, häng dein Herz nicht daran. Das eine hat Gott ausgesprochen, zwei Dinge habe ich gehört. Das eine, die Macht ist allein bei Gott. Und das andere, bei dir, Gott, ist die Güte. Denn du handelst mit jedem, so wie es seinem Tun entspricht. Amen. Das war die Predigt. Dann würdest du vielleicht sagen, aber für das zahlen wir denn nicht, dass wir hierher zwei Minuten kommen können, still sein. Aber ganz ehrlich, wie ging es dir jetzt? Eine Minute kann lang sein, ne? Du hast vielleicht gedacht, es ist länger. Aber probier es mal aus. Es ist manchmal auch ein bisschen peinlich. Plötzlich hört man den Nachbarn neben einem den Atmen. Ich sehne mich nach Ruhe, nach Stille. Wir sind ja tagtäglich irgendwelchen Geräuschen ausgeliefert, ausgesetzt, Maschinengeräusche und so weiter, was es alles gibt, Verkehr, wo wir überall unterwegs sind. Und dann im Büro ist es der Computer und zu Hause ist es der Fernseher und sonst ist es das Handy oder der YouTube oder der Facebook oder was auch immer. Irgendwas brummt und summt und klingt immer. Und wenn du jetzt denkst, irgendwo auf einer einsamen Insel, wir waren ja da Anfang Jahr mit einer Gruppe auch von unserer Kirche in Costa Rica, du kannst dich täuschen, das ist immer laut. Immer diese Vögel und immer diese Grillen und so weiter. Es ist auch nicht ruhig. Es läuft immer was. Wir kennen so diesen Wunsch nach dieser einsamen Insel. Und dann hätten wir es endlich gefunden. Viele wünschen es sich und die Umsetzung gelingt uns dann nur mäßig, wirklich mal zur Ruhe zu kommen. Sogar die Medizin sagt und die Wissenschaft sagt, dass Ruhe und Stille eigentlich heilende Erfolge zufolge hätten. Es gibt ein Zitat: In der Ruhe liegt die Kraft. Also die Wissenschaft sagt, ich habe 4 Punkte mal aufgeschrieben, Stille hilft gegen all den Stress, den wir haben. Und da heißt es, nur 2 Minuten Stille wirkt sich positiv auf den Blutdruck aus. 2 Minuten pro Tag. Der Direktor Thomas Feiner ist Professor für Neurofeedback. Er sagt, Menschen, die zur Ruhe kommen, zeigen deutlich andere physiologische Werte, also körperliche Werte, als Menschen, die gestresst sind. Wir wissen alle, Stress ist eigentlich so wie ein Gefühl, genauso wie eben Ruhe oder wenn man zur Ruhe kommt, auch ein Gefühl ist. Aber wie kommen wir dahin? Das Zweite, das gesagt wird, Stille lädt unseren mentalen Akku wieder auf. Es fördert die Konzentrationsfähigkeit. Das Dritte, die Stille fördert die Kreativität, also gute Ideen für eine Lösung. Es heißt dort, ein langsamer Hirnrhythmus fördert durch die Stille die Kreativität. Und das Vierte noch, Stille lässt das Gehirn wachsen. Also bei mir kann es nicht mehr, weil ich habe keinen Platz mehr. Sagst du vielleicht. Aber das ist gar nicht gemeint, nicht diese Größe, sondern es heißt, die Gehirnleistung nimmt zu. Einige meinen sogar, dass die Stille wie eine Verjüngungskur wirkt auf das Hirn. Und das haben wir alle schon gemerkt, Stress ist nicht gerade gesundheitsfördernd. Das wissen wir alle. Ob sich David, dessen Psalm wir vorhin gehört haben, Psalm 62, all diese wissenschaftlichen und physiologischen und psychologischen Aspekte schon bewusst war, wage ich eigentlich zu bezweifeln. Aber was uns in seinen dichterischen Ausführungen entgegenkommt, ist das, was uns aufgrund von großem Stress, das Gleiche wie bei uns auch passiert, man sehnt sich nach Ruhe und scheinbar hatte diesen Wunsch auch. Der Wunsch nach Ruhe und Stille scheint so alt zu sein, wie wir Menschen sind. Und eines stellen wir immer wieder fest, die Umstände oder die Situationen, und das lesen wir auch in diesem Psalm, ist nicht damit gelöst, indem die Umstände immer nur anders sind. Manchmal können wir die gar nicht ändern. Aber David zeigt uns einen Weg, wie wir trotz diesen Umständen und diesen blöden Mitmenschen, die uns das Leben schwer machen und Stress verursachen, wie wir damit umgehen. Er sagt, allein bei Gott komme ich zur Ruhe. Oder an anderen Orten heißt es, meine Seele ist stille zu Gott, der mir hilft. Deshalb habe ich diese heutige Predigt überschrieben, es ist Seelsorge an der eigenen Seele, macht er hier. Er spricht zu seiner Seele, meine Seele, komm zur Ruhe bei Gott. Ich weiß nicht, ob du hast schon mal gebetet, Herr, gib mir eine Zeit, wo ich einfach zur Ruhe komme. Das ist ein ganz gefährliches Gebet. Weißt du das? Ja, vielleicht sagst du jetzt, ja, gib doch keine gefährlichen Gebete. Ich glaube, die meisten Gebete sind gefährlich, weil sie in der Regel nicht so in Erfüllung gehen, wie wir sie meinen und wie wir es erhoffen. Weil Gott hat dann gesagt, aha, der Markus möchte Ruhe. Ich habe eine Idee. Nein, die habe ich nicht gemeint. Eine andere. Persönlich habe ich 2008 den Wunsch gehabt, einmal eine bisschen ruhigere Advents- und Weihnachtszeit zu erleben. Als Pastor hat man meistens dann noch ein bisschen mehr Dienste. Das ist jetzt in unserer Kirche nicht so der Fall oder nicht mehr, aber damals noch zusätzliche Anlässe, Adventsfeiern und so weiter. Und ich hatte auch mal den Wunsch, einfach auch mal ein bisschen mehr freie Zeit zu haben über diese Zeit. Und da kommen ja noch die Familienfeiern, die man auch hat, und die sind auch nicht immer so stressfrei, glaube ich, oder? Da sollte man noch hin, dann ist man, wenn man verheiratet ist, sind dann die Schwiegereltern und noch die anderen Eltern und die Kinder sind schon erwachsen und alle wollen eine Feier machen und so weiter. Also wir kommen zum Feiern gar nicht mehr raus, aber oft ist es ein Stress. All diese Dinge würde ich gerne einmal darauf verzichten. Aber ganz ehrlich, einfach den Leuten oder den Verwandten zu sagen, du, ich brauche mal Ruhe, ich komme jetzt nicht an diese Feiern, das ist auch Stress. Weil ich müsste allen erklären, warum. Einfach nur zu sagen, ich brauche jetzt einfach ein bisschen Ruhe. Fertig. Ich muss gestehen, mir fällt das auch nicht ganz so leicht. Aber am Samstagnachmittag 2008 im November ging dieser Wunsch nach einer ruhigen Advents- und Weihnachtszeit in Erfüllung. Ein Riss der Achillessehne beim Fußballspielen, was man in einem gewissen Alter nicht mehr unbedingt machen sollte, verschaffte mir eine geruhige Advents- und Weihnachtszeit. Und weil es doch diverse Komplikationen gab mit einem Infekt, auch noch eine ruhige Silvester und Neujahr in der Ruhe im Kantonsspital St. Gallen. Ganz ehrlich, ich hatte mir die Erfüllung meines Wunsches ein bisschen anders vorgestellt. Kann man zur Ruhe kommen, wenn man die Decke vom Spital starrt? Wenn nicht alle einen besuchen können, weil man da in dieser Abteilung ist, wo man in Quarantäne ist, kann man da zur Ruhe kommen? Wenn einem so die Ruhe verordnet wird, aber wisst ihr, was passiert ist? Ich habe doch gedacht, mich braucht es doch während der Weihnachts- und Adventszeit für all die Feiern. Die haben die Feiern alle ohne mich gemacht und es ging. Erlebt man Stille, wenn man sie einem verordnet wird? Erlebt man das? Wird man innerlich still, wenn man zwangsläufig zur Stille gezwungen wird? Wird man dann ruhig? Ich glaube, man steht dann vor einer Entscheidung. Will ich das jetzt annehmen? Will ich das jetzt annehmen? Und wie man sagt, draus das Beste machen. Und sich vielleicht daran erinnern, ich hatte doch eigentlich den Wunsch oder sogar das Gebet, gib mir eine Zeit der Ruhe. Und jetzt sagt Gott, ja, ich habe dir deine Insel, jetzt das Kantonsspital St. Gallen, das ist eine schöne Insel. Da kannst du jetzt zur Ruhe kommen. Man steht vor einer Entscheidung, wenn man zur Ruhe kommen möchte. Man kann sagen, ich lenke mich einfach jetzt ab. Und ablenken heißt, ich möchte ja abschalten. Das heißt dann für viele den Fernseher einschalten oder Netflix oder was es heute alles gibt. Und wir merken dann, eigentlich komme ich gar nicht zur Ruhe. Und das andere können wir auch tun. Wir können der Realität in die Augen schauen und sagen, was sind eigentlich in meinem Leben die wirklichen Unruhestörer? Und das war mein zweiter Gedanke, wer und was sind meine Ruhestörer? Kennst du die? Kennst du die? Hier heißt, sagte David, wie lange noch? Wie lange noch wollt ihr anstürmen gegen einen einzigen Menschen? Wie lange wollt ihr alle ihn umbringen? Wie eine schwankende Wand, wie eine Mauer, die gerade einstürzt. Nur darauf sind sie aus, ihn aus einer Höhe herabzustürzen. Sie haben gefallen an der Lüge. Mit ihrem Mund sprechen sie Segensworte, aber in ihrem Inneren fluchen sie. Was ist da geschehen bei diesem Mann? Er ist sehr angefochten, er leidet an seiner Umgebung und diese Umgebung benimmt sich, und es geht ja um Menschen, die benehmen sich, als möchten sie sagen, David, auf deine Existenz können wir gut verzichten. Das macht schon Stress, oder? Wenn man überall spürt, du bist eigentlich überflüssig. Wir brauchen dich nicht. Du störst. Es heißt hier, hinter seinem Rücken wird über ihn geredet. Man redet, es heißt hier, von einer hangenden Wand, die bald umstürzt, oder eine riesige Mauer, eine morsche Wand und ein leiser Druck, dann stürzt sie ein. David, dich brauchen wir nicht. Und wir spüren in diesen Worten des Davids, da spricht ein Mann, der fühlt sich wirklich in seiner Existenz bedroht. Menschen sind scheinbar neidisch auf seinen Erfolg und wünschen ihm den Tod. Und sie warten nur darauf, dass sein Leben zusammenkracht, sich ihm nichts auflöst, wie eine krumme Mauer, wie eine Hauswand, die umstürzt. Und dann heißt es noch, sie reden Lügen. Das heißt, sie mit Lächeln, sagt sie, und sie tun so, als würden sie ihn segnen, aber eigentlich verleugnen sie ihn. Sie verleumden ihn, verbreiten Gift über ihn. Können wir uns vorstellen, dass wenn jemand Gift über dich verbreitet, das dann Stress auslöst? Kein gutes Gefühl. Und er ist an einem Punkt angelangt, wo er sagt, hat sich denn alles gegen mich verschworen? Alles. Alles läuft schief. Alle gegen einen. Was ist denn passiert, fragen wir nun. Was ist passiert, wirklich? Und ich glaube, dieser Psalm 62 ist wie eine Zusammenfassung von einigen Dingen, die David in seinem Leben erlebt hat. Als junger Hirte, er war der jüngste von seiner Familie mit 7 Söhnen, als junger Hirte wird er an den Königshof von Saul gerufen, weil der David kann Harfe spielen und der Saul ist immer wieder depressiv und der David fängt an zu spielen und der König Saul wird da ruhig. Und er wird wirklich ein Teil dieser Familie, der David. Das macht eigentlich keinen Stress, das ist doch ein gutes Gefühl. Nur, eines Tages hat Gott eine Idee und sagt, dieser David, der wird Nachfolger von Saul. Der Saul wird abgesetzt als König und jetzt soll David König werden. Also dieser Schafjunge, dieser Hirtenjunge, wollte ich sagen. Als das, und dann kommt noch hinzu, eben als er da so in der Familie ist, scheinbar hat er sich da gut eingenistet. Saul gibt ihm noch seine Tochter, die Michal, zur Frau. Aber als der hört, der Saul, dass der David, sein Schwiegersohn, jetzt König werden will, da brennen dem alle Sicherungen durch. Und es gibt für einen nur eines, der muss weg. Und er verfolgt seinen eigenen Schwiegersohn bis aufs Blut. Und über einige Jahre ist sein Schwiegersohn, der David, auf der Flucht, weil er umgebracht werden soll. Später wird dieser David König. Und er hat seine Familie, hat Kinder. Und einer seiner Söhne heißt Absalom. Und der kommt doch auf die kluge Idee, er will seinen eigenen Vater entmachten und macht eine Intrige innerhalb seiner Familie, um seinen Vater abzusetzen, um selber König zu werden. Kannst du dir vorstellen, dass das Stress verursacht? Dass das ein Vertrauensbruch ist? Da soll man zur Ruhe kommen, wenn so viele Unruheherde im eigenen Kreis, im engsten Kreis stattfinden? Hast du es auch schon gemerkt? Je näher uns Menschen sind, je näher uns eine Situation ist, je verletzender ist es. Gell? Wenn irgendein in Bern, den ich nicht kenne, mir sagt, du bist der größte Idiot, wo es gibt, dann kratzt mich das nicht. Aber wenn du mir das sagst, mit dem ich jetzt schon 6 Jahre in dieser Kirche bin, dann trifft mich da schon ein bisschen mehr. Und wenn es dann noch ein bisschen näher geht, wenn ich merke, ich komm nicht mehr zu Rande mit meinen Kindern, die wollen mich eigentlich gar nicht mehr sehen, kannst du verstehen, dass das Stress auslöst? Keine Ruhe. Genau das muss hier im David geschehen sein. Im engsten Kreis seiner Familie hatte die größten Intrigen, der größte Unruheherd. Als König hat er nämlich alle Möglichkeiten gehabt, außerhalb die gegen ihn waren, ruhig zu stellen. Das war in seiner Macht. Aber innerhalb von der eigenen Familie, im engsten Kreis, das ist sehr schmerzlich. Ein langer Weg dahin zurück. Und jetzt könnten wir noch viele, viele Ursachen, kannst du jetzt vielleicht auch aufzählen und sagen, das und das, du könntest eine ganze Liste aufzählen und sagen, das macht Unruhe, das macht Stress, darum komme ich nicht zur Ruhe. Wenn ich das alles auf die Seite tun könnte, wisst ihr, was David einmal Gott gebeten hat? Hat gesagt, bring die um, die mich stören. Darf man so beten? Du darfst schon. Die Frage ist nur, ob es Gott macht oder nicht, ist eine andere Frage. Er hat es nämlich auch nicht gemacht. Aber vielleicht denkst du manchmal auch, beseitige all meine Unruheherde in meinem Umfeld, die mir das Leben schwer machen. Das hat David auch gemacht. Und Gott hat meistens sein Gebet in diese Richtung nicht erhört. Darum nochmal die Frage, gib mir Ruhe, könnte Gott vielleicht anders beantworten. Wie kann es sein, dass ich in all diesen Umständen Ruhe finde und nicht im Nervenzusammenbruch ende, nicht in einem Burnout oder in einer Depression vielleicht? Ich will jetzt nicht sagen, das ist der einzige Grund, dass das geschieht. Aber oft kann das auch der Grund sein. Deshalb der dritte Gedanke noch, wo und wie komme ich denn zur Ruhe? David sagt hier, allein bei Gott findet meine Seele Ruhe, von ihm kommt meine Rettung. Ach, wenn das doch nur so einfach wäre. Ich sage einfach, bei Gott komme ich zur Ruhe und dann ist es gut. Ich habe alles im Griff, obwohl das Schiff sinkt. Wir stellen uns die Frage, wie komme ich dazu? Wie komme ich zu dieser Überzeugung, zu dieser Haltung, dass ich bei Gott zur Ruhe kommen kann? Wie komme ich dazu? Das ist doch die Frage. Und er beschreibt es hier. Ab Vers 6 heißt es in diesem Psalm, komm doch bei Gott zur Ruhe, meine Seele. Er spricht zu seiner Seele. Seele, komm doch bei Gott zur Ruhe. Bei ihm findest du Hoffnung. Bei ihm findest du den Fels, den du brauchst. Er ist deine Rettung, deine Festung, sodass du nicht zu Fall kommst. Bei Gott findest du Rettung. Er ist deine Würde. Er ist dein starker Fels. Deine Zuflucht ist allein bei Gott. Vertraue auf ihn alle Zeit, ihr Leute. Schüttet euer Herz vor Gott aus. Er ist unsere Zuflucht. Nichts als ein Hauch sind die Menschen, ein bloßes Trugbild, die Menschen und die Mächtigen. Auf der Waagschale schnellen sie in die Höhe. Alle zusammen sind sie leichter als ein Hauch. Setzt euer Vertrauen nicht auf erpresstes Gut. Setzt nicht leere Hoffnung auf Ausbeutung. Auch wenn der Reichtum zunimmt, hängt euer Herz nicht daran. Das eine hat Gott ausgesprochen, zwei Dinge habe ich gehört. Die Macht allein gehört Gott. Und das zweite, der Herr ist gütig und handelt mit jedem so, wie es seinem Tun entspricht. Wie lange hat es gedauert, bis David zu dieser Überzeugung gekommen ist? Nur bei Gott finde ich Ruhe. Das ist ja nur eine Zusammenfassung von dem, was ich jetzt gelesen habe, wie er scheinbar dazu gekommen ist. Und ich bin überzeugt, und wenn man die Geschichte von David ein bisschen kennenlernt, merkt man, das ist die Folge, oder man könnte auch sagen, die Frucht von einer gereiften Beziehung zu Gott. Er hat das erlebt. Er hat erlebt, Gott ist meine Hilfe. Das heißt, er hat erlebt, dieser Gott, G-O-T-T, das sind nicht nur vier Buchstaben, sondern dahinter verbirgt sich etwas. Und wie hat er das erlebt? Er hat erlebt, Gott ist meine Hilfe. Er ist mein Fels, er ist meine Burg. Er ist meine Hoffnung, er ist meine Rettung, er ist meine Zuflucht. Er ehrt mich. Und all das fasst er zusammen mit, bei Gott komme ich zur Ruhe. Das heißt, Beziehung zu Gott hat ein starkes Fundament gebaut. Im Strubel der Stürme des Lebens kann er wie zusammengefasst sagen, das ist für mich Gott. Gott ist meine Hilfe. Gott ist mein Fels. Gott ist meine Burg. Und ich möchte es euch an diesem Beispiel, an diesem Bild deutlich machen. Ein Ingenieur war für den Bau der Brooklyn Bridge verantwortlich. Ich weiß nicht, ob ihr wisst, wie alt diese Brücke schon ist. Weiß das jemand? Ungefähr. Wie alt? Wie? Wie alt ungefähr? Ja, genau. Sie ist 151 Jahre alt. Ist diese Brücke also 1872. Und als sie gebaut wurde, wurden die Leute schon ein bisschen ungeduldig und man überlegte sich auch, diesen Ingenieur zu entlassen, weil man eben nichts sah, obwohl sie immer am Bauen waren. Das kennen wir ja. Die sind schon lange am Bauen, aber man sieht nichts. Aber das war hier auch der Fall. Und dann sagt er, schreibt er mal, für das Publikum sieht es so aus, als habe ich im letzten Jahr fast nichts am Bau getan, weil noch nichts davon über der Wasserfläche zu sehen ist. In Wirklichkeit aber macht schon jetzt die Menge an Beton- und Fundamentenbauten, die wir in die Gründung dieser Brücke gesteckt haben, mehr Volumen aus als alles, was einmal über der Wasserlinie zu sehen sein wird. Bis heute ist diese Brücke die Hauptverbindung nach New York. Und sie hält immer noch nach 151 Jahren. So viel Geduld und Mut hat man in eine Brücke gesteckt. Für mich ist das zu einer Illustration geworden von unserem heutigen Psalm, von dem, was ich hier schreibe. Was ist das Fundament, dass David sagen kann, Gott ist meine Ruhe? Er sagt, schau, alles, was du jetzt nicht siehst, das ist das Fundament. Gott ist meine Hilfe, meine Rettung, meine Burg, meine Zuflucht, meine Ehre und so weiter. Das heißt, da gibt es Arbeit unter der Wasseroberfläche. Was ist das, was dich als Christen auszeichnet? Wie ist denn diese Beziehung im Leben gereift? Oder ist sie am Reifen? Dieses Erlebnis, das ich euch erzählt habe von meinem Unfall und dann von meiner Zeit in der Klinik, diese komische Erhörung des Gebets, ich bin heute versöhnt damit, weil diese Erfahrung hat mir Wesentliches gezeigt. Es ist wichtig, dass wir an diesem Fundament bauen, damit diese Begriffe wie Gott und Jesus Christus und Heiliger Geist mit Leben gefüllt werden. Sie sind eben nicht nur Begriffe, sondern David würde sagen, schau, ich habe sie durchlebt und durchlitten. Ich habe in den Stürmen des Lebens erlebt, dass Gott meine Hilfe ist. Ich habe es erlebt, als Saul mir ans Leben wollte, dass Felsen meine Rettung sind, weil da hat er nämlich Zuflucht gesucht, dass man ihn nicht findet. Und dann merken wir, wenn wir dahin kommen, dann ist plötzlich, wenn du vielleicht jemand sagst, weißt du, Christus ist meine Hoffnung, dann tönt das für jemanden, der das einfach hört, wie eine fromme Floskel. Das ist egal, was es für den anderen ist. Die Frage ist, was ist es für dich? Steht dahinter dieser Gott, dem du sagst, er ist meine Hoffnung, er ist meine Zuflucht und so weiter. Und dann spürt man, wenn man dann diesen Psalm liest als Ganzes mal, da spricht einer, nein, dem wurde das Gottvertrauen nicht in die Wiege gelegt. Vielleicht sagst du manchmal, ja, das ist halt ein kleiner positiver Mensch. Der ist halt, hat halt viel Gottvertrauen. Nein, ein positiver Mensch sein und sagen, das ist gleich Gottvertrauen, das sind zwei ganz verschiedene Dinge. Gottvertrauen kriegst du nicht einfach so. Die sind buchstabiert, gelernt im Leben. Stille und Ruhe, wie sie hier beschrieben sind, kann sehr wohl auch Kampf sein. Das sehen wir bei David. Das war Kampf. Er musste sich durchringen, wegzuschauen von diesen Feinden, von seinen Intrigen, weil die konnte er nicht ändern. Und ich weiß nicht, was deine Geschichte ist. Die Frage ist, will ich davon wegschauen und auf das schauen, was Gott ist? Dann kann man im Glauben aussprechen, Gott, du bist meine Hoffnung. Du bist meine Rettung. Du bist meine Burg. So ist das gemeint mit der Stille. In guten wie in schlechten Tagen, wie wir sagen. Da wird das Fundament gefestigt. Ich habe eine Geschichte gelesen, Da hat eine Gruppe einen Mönch besucht. Und dann haben sie ihn gefragt, sag uns mal, was für einen Sinn hat das eigentlich, deine Meditation und deine Zeit der Stille? Der Mönch war gerade beschäftigt damit, Wasser zu schöpfen in einem Brunnen. Und dann sprach er zu seinen Besuchern und sagt, schaut mal hier in das Wasser, was seht ihr? Und dann schauen sie hinein und dann sagen sie, wir sehen gar nichts, nur Wasser. Nach einer kurzen Weile forderte die Mönche nochmal auf, nach einer Zeit lang sagt, was seht ihr jetzt im Brunnen? Dann sagt er, wir sehen uns, unser Gesicht. Dann sagte der Mönch, genau so ist es. Vorher schöpfte ich Wasser, dann war das Wasser unruhig. Und wenn es zur Ruhe kommt, das ist die Erfahrung von Stille, die wir haben als Menschen, dann sehen wir plötzlich uns selber. Nach einer Weile sagte der Mönch weiter und sagt, schaut nochmal hinein, was seht ihr jetzt? Und dann schauen sie hinein und sagen, jetzt sehen wir unten den Grund und die Steine im Brunnen. Und da sagte der Mönch zu ihnen, genau so ist es. Die Erfahrung der Stille und der Meditation, das ist es. Wenn man lange genug wartet, sieht man den Grund aller Dinge. Hast du auch schon gemerkt, wenn du probierst, stille zu werden, dann wird es sehr unruhig. Alles Mögliche kommt in den Sinn. Das finde ich stressig, weil mir kommt immer was in den Sinn. Und das ist stressig. Aber der David sagt uns heute, und das ist so der letzte Gedanke, den ich uns mitgeben möchte, allein bei Gott finde ich Ruhe. Scheinbar ist es so, dass die Stille zu Gott nicht leer ist. Die Stille zu Gott ist voller Antworten. Und ich habe mir so den letzten Satz noch geschrieben, die Stille mit Gott ist die Antwort.